Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Ja, das Chlorhühnchen, das hat eine ganze Weile ziemlich doll vorgeschmeckt, garniert natürlich mit den roten Blinkern von US-Autos. Aber sind das wirklich die maßgeblichen Themen, wenn wir von TTIP reden? Pia Eberhardt rückt andere Fragen in den Mittelpunkt.
Wie können wir den Staat rankriegen, sodass immer, wenn er reguliert, er zahlen muss? Wie machen wir das? Bei der ersten Klage von Vattenfall gegen Deutschland hat Vattenfall das bekommen, was der Konzern wollte, nämlich eine Schwächung der Umweltauflagen. Es gab Klagen gegen Chemikalienverbote, gegen Umweltauflagen, Patentgesetze, Antitabakmaßnahmen. Dieses System kann öffentliche Haushalte extrem schröpfen. Deshalb sprechen wir auch immer vom Investitionsschutz als einer scharfen Waffe, die Konzernen in die Hand gegeben wird, mit denen sie fuchteln können. Das sind keine unabhängigen Gerichte. Das ist eine globale Zwangsjacke, ein Korsett.
Eine Zwangsjacke, ein Korsett. Das Abkommen, das den Handel befördern und freier machen soll, das Barrieren abbauen soll, das sieht unsere Rednerin überhaupt nicht als ein Abkommen, das die Freiheit fördert. Die Freiheit, Demokratie zu gestalten, die Freiheit, politisch tätig zu werden, den Markt zu regulieren, diese Freiheiten sind nach Pia Eberhardt gefährdet. Das Handelsabkommen zu Transatlantic Trade and Investment Partnership, also kurz TTIP, das würde Macht von den Parlamenten in Richtung Konzerne schaufeln, sagt Eberhardt. Und in ihrem knapp 40-minütigen Vortrag heute stellt sie einen Hebel zur Umschichtung von Macht vor, den sogenannten Investitionsschutz. Aber vorher noch ein paar Worte zur Rednerin. Pia Eberhardt wollte ursprünglich Journalistin werden. Sie hat erst VWL studiert, dann Politikwissenschaft. Schon während des Studiums hat sie zu Fragen des Welthandels gearbeitet für ATTAC. 2008 fing sie bei der lobbykritischen Organisation Corporate Europe Observatory an. Zunächst hat sie dann ausschließlich in Brüssel gearbeitet, jetzt seit einiger Zeit von Köln aus. Pia ist jung, hat Piercings und ein riesiges Tattoo am Arm und, für uns entscheidend, sie steht knietief im Thema. Mitarbeiter einer angesehenen Nachrichtensendung, Autoren im Wirtschaftsteil einer überregionalen Tageszeitung, als ich mich bei Auskennern nach Details zu TTIP erkundigt habe, bekam ich mehrfach die Antwort, frag doch mal Pia, die weiß das. Die Taz hat Pia Eberhardt in einem Artikel gar zum Gesicht des Widerstandes gemacht. In der Tat hat sie sich die profunden Kenntnisse selbst drauf geschafft. Für ihre Studie Profiting from Injustice hat sie hunderte von Investitionsschutzklagen analysiert. Und genau dieses Instrument der Investor-Staat-Klage wird sie uns heute Abend erläutern. Gehalten hat sie ihren Vortrag am 10. April 2015 anlässlich eines Trainings für Aktivisten und Gewerkschaftler in Berlin. Die Stoßrichtung ihres Vortrages gibt der Titel vor: Mit Schiedsgerichten gegen die Demokratie. Während sie spricht, bezieht sie sich auf Grafiken, zum Beispiel von der UN-Organisation für Handel und Entwicklung. Ihr könnt diesem Vortrag aber gut auch nur übers Ohr folgen. Falls ihr aber gerne die angesprochenen Grafiken nachvollziehen wollt, ihr findet sie im Hörsaal auf dradiowissen.de. Jetzt aber hat Pia Eberhardt das Wort. Was will sie uns verklickern?
In dieser Einführung mit den Namen mit Schiedsgerichten gegen die Demokratie will ich vor allem 4 Punkte machen. Ich will einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sind Investor-Staat-Klagen überhaupt. Zweitens wird es gehen um eine kleine Geschichte der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Woher kommt dieses System? Drittens, was sind Probleme der privaten Investitionsschiedsgerichtsbarkeit? Und am Ende, wo stehen wir eigentlich heute in diesem Regime weltweit? Zum ersten Punkt, was sind Investor-Staat-Klagen? Wie der Name schon sagt, es sind Klagen von Investoren, und zwar ausländischen Investoren, gegen den Staat, gegen den Gaststaat, in dem sie investieren. Und Basis für diese Klagen sind eine Reihe von internationalen Verträgen, internationale Investitionsabkommen. Davon gibt es über 3000 Stück, etwas weniger, so schätzungsweise 2500 sind in Kraft. Die sind meistens bilateral, also zwischen zwei Staaten, und regeln eben, wie der Staat den Investor aus dem jeweils anderen Land zu behandeln hat. Und die meisten dieser Verträge räumen eben den Investoren direkte Klagerechte ein, wenn sie finden, dass die weitreichenden Eigentumsrechte, die ihnen garantiert werden in diesen Verträgen, verletzt wurden. Und diese Klagen können sich richten eigentlich gegen alles, was in einem Staat abläuft. ob das jetzt Gesetze sind von Parlamenten, ob das Verwaltungsentscheide sind, also eher Maßnahmen der Exekutive oder sogar Gerichtsurteile, und zwar von der lokalen bis zur nationalen oder jetzt im Falle der EU eben europäischen Ebene. Bis Ende letzten Jahres wissen wir von über 600 solchen Investor-Staat-Klagen, die stattgefunden haben. Und entscheidend, das habe ich eben vergessen, ist, dass diese Klagen eben nicht stattfinden vor nationalen Gerichten oder vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern dass der Investor das Recht bekommt, diese Gerichte direkt zu umgehen und direkt vor ein privates Schiedsgericht zu ziehen. Über 600 Klagen gab es eben schon, von denen wir wissen. Wichtig ist zu betonen, dass dieses System, so wie es heute existiert, immer noch sehr intransparent ist. Also dass es Klagen gibt, von denen wir noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Oder Klagen, von denen zum Beispiel nur bekannt ist, welches Land verklagt wird oder in welchem Sektor die Klage sich abspielt, aber nicht, welcher Schadensersatz gefordert wird oder worum es überhaupt geht. Die Palette der Maßnahmen und politischen Entscheidungen, gegen die sich diese Klagen richten, hat sich dramatisch ausgeweitet in den letzten Jahren. Es geht schon lange nicht mehr und vielleicht ging es auch nie bei diesen Klagen um direkte Enteignung, also zum Beispiel die Wegnahme einer Fabrik oder von Land durch einen Staat. Es geht um sehr, sehr viel mehr heute. Es gab Klagen gegen Chemikalienverbote, gegen Umweltauflagen, Patentgesetze, Antitabakmaßnahmen, Umschuldungs- und Gleichstellungspolitiken, Preisdeckelungen bei Wasser und Energie und so weiter und so weiter. Das gibt schon einen Vorgeschmack eben auf die Breite der politischen Maßnahmen, die dort herausgefordert werden können. Vier Klagen sind sehr bekannt. Ich möchte sie trotzdem noch mal erwähnen. Das ist einmal die laufende Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen den deutschen Atomausstieg. Vattenfall möchte 4,7 Milliarden Euro für die Abschaltung von zwei Meilern, die schon gar nicht mehr liefen, als der Atomausstieg beschlossen wurde. Philip Morris verklagt unter anderem Uruguay, aber auch Australien. Von Uruguay wissen wir auch die Schadensersatzsumme, die gefordert wird. Das sind 2 Milliarden US-Dollar. Und im Falle von Uruguay geht es um Gesundheitswarnungen, also diese Schreckensbilder auf Zigarettenpackungen, die das Land vorschreibt. Ein weiterer Fall ist die Klage des kanadischen Konzerns Lone Pine. Lone Pine klagt über eine Niederlassung in den USA, im US-Steuerparadies Delaware, gegen die eigene Regierung, gegen Kanada, und möchte 250 Millionen kanadische Dollar, weil in der kanadischen Provinz Quebec ein Fracking-Moratorium beschlossen wurde, um weitere Studien durchzuführen zu den Folgen dieser umstrittenen Bohrtechnik, vor allem für die Umwelt. Und eine vierte, sehr umstrittene und bekannte Klage ist die des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Eli Lilly verklagt ebenfalls Kanada und möchte 500 Millionen US-Dollar Entschädigungen. Eli Lilly passen diverse Gerichtsurteile nicht, die gefällt wurden von kanadischen Gerichten. Und in deren Rahmen Eli Lilly zwei Patente für Medikamente aberkannt wurden, weil Eli Lilly nicht ausreichend bewiesen hat, dass diese Medikamente überhaupt den behaupteten Zweck haben, also nützlich sind. Zum zweiten Teil, woher kommt dieses System? Was sind sozusagen die historischen Wurzeln dieser Klagen und wie hat sich das System entwickelt? Eine vereinfachte Geschichte fängt in den 50er, 60ern an. Man könnte auch weiter zurückgehen, aber ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab. In den 50er, 60er Jahren werden viele Staaten im globalen Süden unabhängig, politisch unabhängig. Und die ehemaligen Kolonialmächte, eben vor allem in Westeuropa, aber der globale Norden, die reichen Länder als Ganzes, wollen in dieser neuen politischen Situation ihre Unternehmen in diesen neu unabhängig gewordenen Ländern schützen. Und in dieser Zeit gibt es dann eben auch das erste bilaterale Investitionsabkommen, das in der Öffentlichkeit immer mal wieder angeführt wird. Das war 1959, der Vertrag zwischen Deutschland und Pakistan. Interessant ist aber, dass dieser Vertrag noch keine Investor-Staat-Klagerechte beinhaltet. Das passiert erst mit dem ersten Vertrag 1969 mit einem bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen Italien und dem Tschad. In dieser Zeit spielt das System aber trotzdem noch nicht so eine große Rolle. Richtig relevant für die Geschichte und auch die Relevanz dieses Systems wird es ab den 90er Jahren. In den 90er Jahren haben wir die Vorherrschaft des Neoliberalismus, will ich es mal nennen, den sogenannten Washington Consensus, gleichzeitig eine dramatische Schuldenkrise im globalen Süden. Und das heizt einen regelrechten Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen und auch eben Investitionsschutzabkommen an. In der Zeit werden sehr, sehr viele bilaterale Verträge unterzeichnet, aber auch die einzigen Verträge, die bis heute sozusagen zwischen reichen Staaten geschlossen sind, das ist einmal der NAFTA-Vertrag zwischen Kanada, den USA und Mexiko und einmal der Energiecharta-Vertrag, ein multilateraler Vertrag, der nur für den Energiesektor gilt und der beispielsweise die Basis ist für die Vattenfall-Klage. Jetzt kommen eine Reihe von Grafiken der UN-Organisation für Handel und Entwicklung, die Quelle für Daten in diesem Bereich, die das System nochmal so ein bisschen illustrieren. Hier ist zu sehen, was sind denn eigentlich die Länder, die die meisten Investitionsabkommen unterzeichnet haben. Und da, das ist auch bekannt, ist Deutschland Spitzenreiter mit um die 130, dicht gefolgt von China, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich. Interessant ist, dass die USA hier gar nicht auftauchen. Das ist ein Land, das hat tatsächlich nicht so viele bilaterale Investitionsabkommen wie zum Beispiel die westeuropäischen Staaten. Auf dieser Grafik ist zu sehen sozusagen die historische Entwicklung der Unterzeichnung dieser Verträge. Und da sieht man eben sehr schön in den 80er Jahren eigentlich nichts los. In den 90er Jahren gibt es dann eben diesen Boom der Investitionsabkommen, Höhepunkt 93, 94, 95. Da werden im Schnitt 4 Verträge pro Woche abgeschlossen weltweit. Also das ist wirklich, da kann man wirklich von einem Boom sprechen. In den letzten Jahren ist es weniger, aber 2010, 2011 hat man immer noch einen Vertrag pro Woche im Schnitt, der weltweit unterzeichnet wird. Also dieser Trend der Unterzeichnung von Investitionsschutzabkommen ist nicht an sein Ende gekommen. Bis zu den 90ern oder was die Klagen betrifft, kann man eigentlich sogar fast sagen, bis zur Jahrtausendwende wird dieses Regime nicht genutzt. Es gibt schlicht keine bzw. sehr wenige Investor-Staat-Klagen. Und ab der Jahrtausendwende gibt es eine richtige Explosion bis zu den eben über 600 bekannten Klagen Ende 2004. 2011, 2012, 2013 sind die Jahre, wo um die 50 neue Klagen jedes Jahr eingereicht werden. Also das System wird bekannter in der Unternehmenswelt und ganz anders genutzt. Wer sind die Staaten, gegen die es geht? Das ist bis heute überwiegend der globale Süden. Kein Land wurde so oft verklagt wie Argentinien, dicht gefolgt von Venezuela. Also Staaten, die nicht nur mit Wirtschaftskrisen zu kämpfen hatten, sondern in denen es auch intensive gesellschaftliche Auseinandersetzungen gab um Dinge wie Privatisierung, wie soll eigentlich Wirtschaft aussehen, Verstaatlichung natürlich von Unternehmen, aber eben auch andere gesellschaftliche Veränderungen. Ägypten, Mexiko, Indien als andere Länder des globalen Südens, die Klagen kassiert haben. Aber es ist eben heutzutage kein Regime mehr, was sich allein gegen den globalen Süden richtet. Man sieht hier Tschechien oder auch Polen als EU-Länder, die eben auch durchaus häufiger auf der Anklagebank sitzen in Investor-Staat-Klagen. Schließlich, wie gehen die Klagen aus? Und auch da immer noch mal im Kopf behalten, wir wissen nicht alles über dieses Regime. Wir wissen von vielen Klagen nicht, aber von den Klagen, wo wir eben Informationen haben, gibt es hier die bekannte Statistik der UNCTAD. Vereinfacht kann man sagen, ein Drittel der Klagen werden eindeutig zugunsten des Investors entschieden. In einem Drittel der Verfahren verliert der Staat nicht und in einem Drittel der Verfahren gibt es eine Einigung. Das wird von den Befürwortern des Systems oft so ausgelegt, ja, macht euch keine Sorgen, Staaten gewinnen ja relativ oft, die verlieren ja nicht immer. Interessant auf dieser statistischen Ebene ist die Zone der Einigung, weil was passiert denn in einer Einigung, über die eine Investor-Staat-Klage beigelegt wird? Auch da wissen wir oft nichts, aber es gibt zumindest genügend Beispiele, die zeigen, im Rahmen einer Einigung kriegt der Investor was. Also bei der ersten Klage von Vattenfall gegen Deutschland hat Vattenfall das bekommen, was der Konzern wollte, nämlich eine Schwächung der Umweltauflagen für das Kraftwerk in Moorburg. Und wenn man die Einigungen mit einbezieht, dann sieht die Statistik schon gar nicht mehr so staatenfreundlich aus. Das wäre jetzt der erste Teil zu der Frage, was sind überhaupt Investor-Staat-Klagen und so ein bisschen, wo kommt das System her und wie hat sich es entwickelt? Damit würde ich übergehen zum dritten Teil. Das ist der Teil der Problembereiche der Schiedsgerichtsbarkeit. Den habe ich wiederum in drei Teile unterteilt. Man kann das anders erzählen, es gibt viele. Der erste Problembereich ist die Gefahr, die von diesen Klagen für öffentliche Finanzen ausgehen. Das begründet sich einmal in den Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe, die am Ende einer solchen Klage stehen können. Denn die Schiedsgerichte haben eben die Macht, den Staat zu rückwirkenden Schadensersatzzahlungen zu verdonnern. Das ist einzigartig. Wenn ihr das vergleicht zum Beispiel mit dem WTO-System, da gibt es ja auch Klagen. Und wenn ein Staat da verliert, dann heißt das erstmal noch gar nicht, dass er irgendwas zahlen muss. Dann hat er zum Beispiel die Chance, eine Maßnahme zu ändern. Und wenn er das nicht macht, dann muss er Strafzölle zahlen. Aber erst ab dem Moment der Entscheidung und für den Zeitraum, den er sich entscheidet, die Maßnahme in Kraft zu lassen. Das ist was ganz anderes als eine rückwirkende Schadensersatzzahlung, noch dazu eine nach oben nicht begrenzte. Also die Schiedsgerichte sind völlig frei in den Summen, zu denen sie Staaten da verdonnern können. Hier habe ich eine Reihe von Beispielen aufgelistet. 2,4 Milliarden US-Dollar muss Ecuador zahlen an den US-Ölkonzern Occidental. Das sind 3% des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Eine ältere Klage hat dazu geführt, dass Tschechien zahlen müsste. 354 Millionen US-Dollar, nach heutigen Standards fast Peanuts. Damals war das der gesamte Gesundheitsetat des Landes. Die höchste bekannte verordnete Schadensersatzsumme stammt aus dem letzten Jahr und wurde gegen Russland verhängt im Yukos-Fall. Über 50 Milliarden US-Dollar. Das ist sehr viel Geld und interessant, weil es diese Klage zweimal gab. Einmal als Investor-Staat-Klage vor einem privaten Schiedsgericht, das hat auf 50 Milliarden US-Dollar entschieden. Und einmal gleiche Sachlage, gleicher Fall vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, der auch fand, dass Russland Fehler gemacht hat, aber sehr, sehr viel weniger Geld verordnet hat, 1, noch was Milliarden. Das ist beides noch nicht bezahlt, soweit ich weiß. Das wird Russland auch nicht so, in der Portokasse haben sie das, glaube ich, nicht rumliegen. Und ein letztes Beispiel aus einer Klage gegen Libyen, das ist deshalb interessant, weil der Staat dazu 935 Millionen US-Dollar Zahlung verordnet wurde und 900 Millionen davon beziehen sich auf zukünftige erwartete Gewinne. Der Investor hat tatsächlich nur 5 Millionen investiert, geht aber mit 935 Millionen raus aus der Nummer, weil er eben dem Schiedsgericht gegenüber sinnvoll argumentiert hat, wir hätten ja noch so viel Geld machen können. Und die Schiedsgerichte beziehen diese entgangenen erwarteten Gewinne in ihre Urteile ein. Das ist auch ein Unterschied zum deutschen Verfassungsgericht. Da sind zukünftige erwartete Gewinne eben nicht Teil eines zu schützenden Eigentumsbegriffs. Hohe Rechtskosten sind ein zweiter Teil, der öffentliche Haushalte belasten kann. Ich habe bereits erwähnt, im Schnitt kosten die Verfahren 8 Millionen US-Dollar pro Verfahren an Rechtskosten. Das sind also Kosten für die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, aber vor allem Kosten für die Anwaltskanzleien. Die können aber sehr viel höher liegen. Es gibt das Beispiel der Philippinen, die nach eigenen Angaben 58 Millionen US-Dollar ausgegeben haben, nur an Rechtskosten, an ihren eigenen Rechtskosten, um zwei Fälle gegen Fraport, den Flughafenbetreiber, zu verteidigen. Geld, was sie sinnvoller in die Bezahlung von 12.500 Lehrerinnen hätten stecken können. Und die deutsche Bundesregierung hat veröffentlicht, dass sie für die Verteidigung der laufenden Vattenfall-Klage 6,5 Millionen Euro an Rechtskosten nur für ihre eigenen Kanzleien eingeplant hat. Also dieses System kann öffentliche Haushalte extrem schröpfen und das ist natürlich gerade im Falle von Wirtschaftskrisen, aber auch im Falle von ärmeren Ländern wirklich teilweise ein existenzielles Problem. Ich habe mal gehört von einem Bekannten, der wiederum von einem Bekannten in London mal durch die dortige Kanzlei geführt wurde. Und dann meinte er so, ach, das ist aber ein schöner, holzvertäfelter Raum hier. Und dann meinte der Kanzleifreund, ja, das ist der Raum, in dem Entwicklungsländer vor dir knien und darum betteln, dass du dich als die Kanzlei für den Investor darauf einlässt, die Schadensersatzsumme zu reduzieren. Wenn solche Urteile wie gegen Yukos gemacht werden, dann gibt es schon auch nochmal oft eine Verhandlung darüber, wie man diese Kosten drücken kann. Der zweite Problembereich, mindestens ebenso dramatisch, wenn nicht sogar die Hauptfunktion eigentlich dieses Regimes, es bedeutet einen massiven Eingriff in die Regulierungsautonomie von Gesellschaften. Im Englischen nennt man das Regulatory Chill. Beispiele, die das deutlich machen, sind die erste Klage des schwedischen Konzerns Vattenfall gegen Deutschland. Da geht es um Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk in Moorburg. Ein Fall, in dem es eine Einigung gab, also in der laut BDI zum Beispiel jetzt nicht der Investor gewonnen hat. Wir wissen sehr wenig über diese Einigung, wissen aber, dass Teil der Einigung die Absenkung der Auflagen war. Das ist ein Beispiel für eben diesen Regulatory Chill. Einmal, ja, angestrebte Umweltauflagen werden im Kontext eines solchen Verfahrens gesenkt. Ein weiteres Beispiel ist Neuseeland. Das Gesundheitsministerium in Neuseeland hat eindeutig gesagt, wir wollen zur Bekämpfung des Tabakkonsums genau die gleichen Maßnahmen einführen wie Australien. Das sogenannte Plain Packaging, also dass Zigarettenpackungen weniger attraktiv und ansprechend aussehen, sondern in so einem öden Grau daherkommen. Wir machen das, aber wir werden das Gesetz nicht implementieren, solange die Klage von Philip Morris gegen Australien nicht entschieden ist, weil wir Angst haben, verklagt zu werden. Und das weist darauf hin, dass selbst wenn Philip Morris verliert, was nicht unwahrscheinlich ist, die Klage ihren Zweck erfüllt hat, weil in Ländern wie Neuseeland, in Ländern wie Malaysia und einer Reihe von anderen Staaten der Welt hat die Klage dazu geführt, dass Regulierungen zur Bekämpfung des Tabakkonsums später kommen, 5, 6, 7, 8 Jahre, das heißt 5, 6, 7, 8 Jahre sprudelnde Gewinne für Philip Morris. Und illustriert sehr schön, worum es bei diesem System heute eigentlich geht. Das ist eine globale Zwangsjacke, ein Korsett gegen Regulierung, die Konzernen nicht passt. Dieses Zitat eines früheren kanadischen Regierungsbeamten unterstreicht das nochmal sehr schön. Der hat 5 Jahre nach Inkrafttreten von NAFTA, dem Vertrag zwischen den USA, Kanada und Mexiko, Folgendes gesagt. Bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von Kanzleien aus New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung. Nahezu jede neue Initiative wurde ins Visier genommen und die meisten haben nie das Licht der Welt erblickt. Deshalb sprechen wir auch immer vom Investitionsschutz als einer scharfen Waffe, die Konzernen in die Hand gegeben wird, mit denen sie fuchteln können in politischen Debatten um Regulierung. Ein US-amerikanischer Journalist hat das sehr, sehr schön beschrieben in einem Artikel, der schon alt ist, aber immer wieder lesenswert. William Crider in dem US-Magazin The Nation. Der hat sich angeschaut, woher kommt eigentlich dieses Investitionsschutzkapitel in NAFTA, weil das war wirklich ein Novum. Bis dahin gab es eben Nord-Süd-Verträge, aber dass ein Vertrag, in dem eben Kanada und die USA Vertragsparteien sind, Investor-Staat-Klagerecht beinhaltet, war schon, ja, das war bemerkenswert. Und er führt das letztendlich zurück auf eine ganz bewusste Strategie von Kapitalfraktionen, aber eben auch von konservativen Juristen, von Anwälten, die auf der Suche waren nach einer Möglichkeit, wie können wir den Staat rankriegen, sodass immer, wenn er reguliert, er zahlen muss. Wie machen wir das? Damenverfassungen geben da nicht so viel her, aber dann ist es eben gelungen, die entsprechenden Konzepte in einem internationalen Vertrag zu verankern. Also Kreider schreibt von einer langfristigen Strategie zur Neudefinition von staatlicher Regulierung als Wegnahme von Besitz, die Entschädigung erfordert. Und genauso argumentiert beispielsweise Philip Morris in der Klage gegen Australien. Die sagen, unser Besitz, unsere Marke wurde uns weggenommen, weil wir die auf die Zigarettenpackung nicht mehr drucken können. Also ein besonderer Blick auf staatliche Regulierung. Doktrinen wie der Schutz von indirekter Enteignung sind eben ein Rezept, so Grider, um modernes Regierungshandeln einzuschränken und den regulierenden Staat kaputt zu machen. Die rechten Befürworter des Systems geben offen zu, dass es darum geht, das Primat des Privateigentums über allgemeinere gesellschaftliche Anforderungen zu stellen. Und neu hat das sehr schön Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt gebracht. Der spricht nämlich vom Investitionsschutz als neues internationales Supergrundrecht auf ungestörte Investitionsausübung. Darum geht es. Sehr schön die Reichweite dieser Politikbekämpfung beschrieben, hat eine deutsche Kanzlei, Luther, in einer Broschüre mit dem Titel Hilfe, ich werde enteignet, die sie für die deutsche Bundesregierung geschrieben hat. Und da wird frank und frei gesagt, worum es denn eigentlich geht und wo was Probleme sind, die der Investitionsschutz beheben soll. Der Staat kann, so diese Broschüre, neue Steuern einführen, die eine Fortführung des Geschäfts wirtschaftlich sinnlos machen, kann Umweltgesetze einführen, durch die die bisher gefertigten Produkte verboten werden, oder durch die Absenkung staatlich regulierter Tarife im Strom-, Gas- oder Telekommunikationssektor oder bei Mautstraßen die Finanzierung eines Projekts zerstören. Also es geht tatsächlich explizit um die Bekämpfung von Politik. Der dritte und letzte Problembereich: Der Investitionsschutz hat eine Reihe von rechtsstaatlichen Problemen. Ich würde es mal aufteilen in einerseits sozusagen die Eigentumsrechte, die gewährt werden, und dann das Prozedere, mit dem sie eingeklagt werden. Die Rechte, das haben wir eben schon erörtert, sind extrem unausgewogen. Es gibt keine Pflichten, sondern nur Rechte für Investoren und auch keinerlei Einhegung des Eigentumsbegriffes durch andere Rechte. Also in Deutschland sprechen wir von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Es gibt Eigentumsschutz, aber der hat seine Grenzen. Und genau solche Feinheiten und solche auch Balanceakte, um Eigentumsschutz ins Verhältnis zu setzen, gibt es eben nicht im Investitionsschutz. Das ist 100% Private Property Protection und nichts anderes. Und es gibt deshalb in der Rechtswissenschaft durchaus eine Debatte: Enthalten diese Verträge nicht eine Reihe von Rechten, von Eigentumsrechten, die es eben so nicht gibt in nationalen Verfassungen oder dem Europarecht? Sind hier Sachen einklagbar, die niemals Bestandteil einer Verfassungsklage werden könnten? Darüber hinaus gibt es dann eben diesen Prozess, die private Schiedsgerichtsbarkeit, über den die Rechte eingeklagt werden. Und der ist nun wirklich eine rechtsstaatliche Perversion. Was dieses System bedeutet, ist eine Diskriminierung ausländischer Investoren. Nur sie können vor diese privaten Schiedsgerichte ziehen. Das kann kein einheimisches Unternehmen. Wir Otto-Normalbürger natürlich schon mal gar nicht. Das kann aber auch nicht ein Unternehmen, was jetzt zum Beispiel nur ein Handelsunternehmen ist, also nicht investiert. Also es handelt sich hier tatsächlich um eine Privilegierung von einer einzigen Gruppe, nämlich ausländischen Investoren, mit sowas wie Gleichheit vor dem Recht hat das nicht so viel zu tun. Die Verfahren, ich habe es schon erwähnt, sind heute immer noch weitestgehend intransparent, auch wenn es eine Tendenz zu mehr Transparenz gibt. Es gibt kein Recht auf rechtliches Gehör. Das hieß zum Beispiel, heißt in so einer Klage wie der ersten Vattenfall-Klage, die richtete sich letztendlich gegen eine Maßnahme der Stadt Hamburg. Aber Hamburg wurde nicht verklagt. Verklagt wird immer der Nationalstaat. Aber Hamburg war natürlich betroffen. Also es war ja Hamburger Politik, die da zur Disposition stand. Manchmal geht es auch um den Ruf von einer Stadt zum Beispiel. Und trotzdem hat diese Stadt Hamburg kein Recht auf ausführliche Information und auch kein Recht, sich in das Verfahren einzuschalten als betroffene dritte Partei. Ein weiterer Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien ist die Abwesenheit einer Berufungsinstanz. Selbst wenn diese Schiedssprüche Länder in den Bankrott treiben, selbst wenn sie falsch sind, selbst wenn das nächste Schiedsgericht zu einer ganz anderen Auslegung einer bestimmten Klausel kommt, das ist egal. Es gibt keine Korrekturmöglichkeit. Und das ist vielleicht auch für Kampagnenkontexte der wichtigste Punkt, das sind keine unabhängigen Gerichte. Das ist ein, also hat mit richterlicher Unabhängigkeit, Unabhängigkeit der Justiz schlicht nichts zu tun. Und das hat damit zu tun, dass diese Schiedsrichter, diese Privatpersonen, das sind eben nicht wie Richter, Richterinnen, wie wir die aus unabhängigen Gerichten kennen, Menschen, die auf Lebenszeit ernannt sind oder für viele Jahre, die ein festes Gehalt haben. All das sind wichtige institutionelle Garanten für Unabhängigkeit, weil sie bedeuten, dass ein Richter nicht seinen Job verliert, nur weil er ein unliebsames Urteil fällt. Weil sie auch bedeuten, dass es keinen Anreiz gibt für einen Richter oder eine Richterin, ein Verfahren in die Länge zu ziehen, weil das einfach mehr Geld bringt. Das Gehalt ist fix. In der privaten Schiedsgerichtsbarkeit läuft das alles anders. Die Richterinnen werden von den Parteien ernannt. Das heißt nicht nach per Los oder nach einem anderen objektiven Kriterium. Die werden ausgewählt, weil sie bekannt sind für bestimmte Interpretationen des Rechts. Das ist so, wie wenn ihr eine Verfassungsklage einreicht und ihr könnt euch 50% der Richter, Richterinnen handverlesen aussuchen aus eurem hier Bekanntenkreis. Das ist ein enormes Privileg. Gleichzeitig werden diese Leute eben nach Tagessätzen, Stundensätzen bezahlt. Der verbreitetste Stundensatz ist der von 3.000 US-Dollar am Tag. Das ist für Verfahren, die nach den Exit-Regeln laufen. Das sind vermutlich die meisten Verfahren. Das ist sehr viel Geld. Und das ist ein großer Anreiz, das Verfahren zum Beispiel in die Länge zu ziehen. Ein wichtiges Argument auch in der Frage, bringt das tatsächlich auch was für Investoren? Na, also wir haben hier eine Gruppe, die haben vielleicht gar nicht unbedingt das Interesse des Investors im Blick, aber ihr eigenes Interesse, und ein längeres Verfahren ist auch für einen Investor teuer. Aber sie haben eben insgesamt einen großen systemischen Anreiz, das System klagefreundlich zu halten. Weil wenn das klagefreundlich bleibt, bedeutet das, es gibt mehr Klagen, ich werde öfter berufen und verdiene mehr. Weil es kann nur einer klagen und das ist der Investor. Und das ist sozusagen ein hoher institutioneller Anreiz zugunsten des Investors, das Recht auszulegen. Dass das sich auch in der Praxis tatsächlich so verhält, hat sehr schön Gas van Harten gezeigt. Der hat sich viele, viele Schiedssprüche angeschaut und hat die kodiert. Weil in all diesen Schiedssprüchen geht es natürlich um die Auslegung von bestimmten Begriffen und Konzepten, die man so auslegen kann, aber so auch so auslegen kann. Zum Beispiel die Frage, was ist ein Investor? Geht ein zu 99% in ukrainischer Hand gehaltenes Unternehmen als ausländischer Investor durch, der die Ukraine verklagen darf? Das ist eine Rechtsfrage, die kann ich eng auslegen, indem ich sage, nee, also 99% in ukrainischer Hand, das ist natürlich kein ausländisches Unternehmen, was die Ukraine verklagen kann, aber ich kann sie auch zugunsten des Investors auslegen. Und diese Rechtsauslegung hat er sich hier angeschaut. Und er kommt eben, ja, doch, glaube ich, zu so ganz eindeutigen die Zahlen, die zeigen, ja, es gibt nicht nur die Vermutung, dass diese Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen zugunsten des Investors entscheiden, sondern es gibt tatsächlich auch die Tendenz in der Rechtsauslegung. Und trotzdem haben diese Leute eine einzigartige Macht, die sehr schön in diesem Zitat eines Schiedsrichters auf den Punkt gebracht wird. Er sagt hier, wenn ich nachts aufwache und über Schiedsverfahren nachdenke, bin ich immer wieder überrascht, dass souveräne Staaten sich auf die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit eingelassen haben. Drei Privatpersonen haben die Befugnis, und zwar ohne jegliche Einschränkungen und Revisionsverfahren, alle Aktionen einer Regierung, alle Entscheidungen der Gerichte, alle Gesetze und Verordnungen des Parlaments zu überprüfen. Und man könnte ergänzen und eine nicht beschränkte Summe von Schadensersatz Zahlungen zu verordnen. Das ist extrem viel Macht. Und deshalb bedeutet Investorstaat Schiedsgerichtsbarkeit einen wirklich dramatischen Machttransfer von Gerichten an diese drei Leute, die aber nicht eingebunden sind durch irgendwelche, ja, zumindest den Versuch, ihre Unabhängigkeit institutionell zu garantieren. Hab's fast geschafft. Zum letzten Teil des Vortrags, wo stehen wir heute? Wir stehen heute an dem Punkt, an dem einerseits dieses System in der Unternehmenswelt immer bekannter geworden ist bereits und immer bekannter wird. Das sieht man an der Zahl der steigenden Klagen. Das sieht man aber auch an dem Entstehen einer ganz eigenen Rechtsbranche, die Schiedsgerichtsbarkeitsbranche. Also Kanzleien und eine kleine Klasse von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die mit diesem System sehr, sehr viel Geld machen. Wir haben es eben schon gehört, 3.000 US-Dollar kann man als Schiedsrichter verdienen in solchen Verfahren. Die Stundenlöhne bei den Top-Kanzleien liegen bei um die 1.000 US-Dollar pro Anwalt. Das sind manchmal Teams, die das so ein Verfahren begleiten. Das dauert viele, viele Jahre. Also da steckt richtig viel Geld drin. Und das ist ein großer Anreiz für diese Kanzleien, um die Welt zu touren und Unternehmen das System nahezulegen. Das konnte man sehen, zum Beispiel, ich springe mal vor, im Kontext der Krise in Griechenland, wo gleich mehrere Kanzleien, hier Luther, die entsprechenden Briefings veröffentlicht haben für ihre multinationale Kundschaft, in denen sie sagen, Leute, habt ihr Probleme in Griechenland? Umschuldung? Müsst ihr nicht mitmachen, könnt ihr euch widersetzen. Griechenland hat folgende Verträge unterzeichnet. Wir haben viel Erfahrung, Argentinien wurde mehrfach auf ähnlicher Basis erfolgreich verklagt, ruft uns an. Also es gibt eben heute diese Branche, die ein Eigeninteresse am Erhalt und an der Ausweitung des Systems hat. Das bedeutet sehr viel für das heutige Risiko, verklagt zu werden. Gleichzeitig, ich habe es bereits erwähnt, arbeiten die Kanzleien aktiv an den entsprechenden Investitionsstrukturierungen. Also Konzerne haben heute ihr Investitionsnetz so gestrickt, dass sie auch sehr viel klagen können. Und ganz zum Schluss, es gibt einen ganz neuen Akteur, Finanzmarktakteure, Hedgefonds oder andere Drittparteifinanzierer, die jetzt auch einsteigen in dieses Feld, weil die Klagen sehr teuer sind und manchmal noch nicht mal ein Investor sich die Rechtskosten leisten kann, kommt der Hedgefonds und sagt, kein Problem, wir finanzieren das vor und wir wollen dann aber 30% vom Schadensersatz, der am Ende bei rauskommt. Also das als ein weiteres Bereich für den Druck, der in dem System entherrscht und das Risiko tatsächlich verklagt zu werden. Gleichzeitig ist das System umkämpft. Und das war es schon immer. Das ist es nicht erst in den letzten Jahren, es war schon immer umkämpft, aber es ist heute vielleicht nochmal besonders umkämpft, weil Länder realisiert haben, ups, das hat uns ja gar nichts gebracht ökonomisch. Wir haben solche Verträge mit Ländern und von denen bekommen wir trotzdem keine Investitionen, aber wir haben so skandalöse Klagen kassiert. Wir haben wirklich zahlen müssen für dieses System und Länder versuchen eben entsprechend auszusteigen, indem sie bestehende Verträge auslaufen lassen, nicht verlängern oder gar aufkündigen, wie Südafrika, Bolivien, Ecuador, Venezuela und Indonesien. Es gibt Länder wie Indien und Brasilien, die an, ja, ich würde sagen, reformierten Verträgen arbeiten. Es gibt einen Paradigmenwechsel in internationalen Organisationen, die in den 90er Jahren Fans dieses Systems waren. Die UNCTAD hat regelrecht Entwicklungsländer genötigt, solche Verträge zu unterzeichnen, schlägt heute sehr viel vorsichtigere Töne an. Selbst der IWF hat gewarnt, dass in Wirtschaftskrisen diese Verträge zum Problem werden können, weil sie es zum Beispiel verbieten, Kapitalverkehrskontrollen einzuführen. Und wie wir wissen aus der Auseinandersetzung im TTIP, ist dieses System auch im globalen Norden zunehmend umkämpft. Trotzdem gibt es, und auch das gehört zu der Frage dazu, wo stehen wir heute, den Versuch, es auszuweiten. Das ist sozusagen wieder die andere Seite der Medaille, es auszuweiten auf Verträge zwischen kapitalexportierenden Staaten. Die EU verhandelt mit den USA, die USA verhandeln einen Megavertrag, den Transpazifischen Vertrag. Beide EU und USA verhandeln ein Investitionsabkommen mit China. Und die Risiken, auf Basis solcher Verträge verklagt zu werden, werden sehr, sehr viel größer sein als auf Basis von Nord-Süd-Verträgen. Wir stehen also an tatsächlich einem Scheidepunkt heute, wo es einerseits die Weiter-so-Option gibt, also eine massive Ausweitung der Macht der Schiedsgerichte. Diese Zahlen hier stammen von Gus van Harten, der geschätzt hat, so über den Daumen gepeilt. Wenn wir uns angucken, obwohl wir diese tausenden Verträge haben, wie viel Prozent der globalen Investitionsströme sind denn tatsächlich schon, fallen unter dieses Regime? Das sind gar nicht so viele, obwohl es so viele Verträge gibt, was damit zu tun hat, dass sie eben überwiegend Süd-Süd oder Nord-Süd-Verträge sind. Also er kommt zu der Zahl, 20% globaler Investitionsströme sind heute vom internationalen Investitionsregime abgedeckt. Wenn jetzt EU-China kommt, USA-China kommt, TTIP kommt, TPP kommt, mit Investor-Staat-Klagerechten, dann steigt dieser Anteil sprunghaft von 20% auf 80% globaler Investitionsströme. Das ist eine massive Machtausweitung dieser Schiedsgerichte und bedeutet eben ein enger Schnüren dieses eh schon bestehenden globalen Zwangskorsetts gegen alles, was wir eigentlich dringend bräuchten, sei das jetzt soziale Umverteilung oder sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Weil wenn ihr euch vorstellt, wie wir die Ölkonzerne zwingen sollen, ihr Öl, was ihnen schon gehört, nicht zu fördern, um den Klimawandel zu bekämpfen, mit solchen Verträgen, das wird teuer. Wir können auch den anderen Weg einschlagen, Paradigmenwechsel in Richtung von Investorenpflichten, unabhängigen Gerichten, der Rückeroberung politischer Gestaltungsspielräume. Wir sollten ja nicht glauben, dass es die noch zu Genüge gäbe und der Entwicklung einer alternativen Weltwirtschaftsordnung. Wenn ich darf, die letzte Folie. Das Fazit, Investorstaat-Klagerechte bergen unkalkulierbare Risiken für öffentliche Haushalte und Politik. Sie verletzen wichtige rechtsstaatliche Grundsätze, wenn man irgendwas mit denen am Hut hat. Ihr Nutzen für wirtschaftliche Entwicklung ist zweifelhaft. Sie sind daher zunehmend umkämpft. Würden sie kommen in großen Verträgen wie TTIP, also TTIP und Co., würde die Herrschaft der Schiedsgerichte nicht nur festgeschrieben, sondern auch dramatisch ausgeweitet werden. Zudem sind gerade diese Verträge, weil sie zwischen kapitalexportierenden Staaten abgeschlossen werden, mit noch viel unvorhersehbaren Risiken verbunden und müssen deshalb verhindert werden. Vielen Dank.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Das Instrument mit dem spröden Namen Investor-Staat-Klagerecht, das im Zuge von TTIP mitverhandelt wird, höhlt unsere Demokratie aus. Politische Gestaltungsräume, Verbraucherschutz, Umweltschutz werden beschnitten. Die Gestaltungsmacht der Konzerne vergrößert. Profitieren können Kanzleien mit Spezialisierung auf internationales Wirtschaftsrecht, denn sie verhandeln diese Klagen. Berufene Gerichte und Richter, das, was wir im Prinzip der Gewaltenteilung als Judikative kennen, ist bei diesem Verfahren außen vor. So die vernichtende Zusammenfassung von Pia Eberhardt von der Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory. Sie hat ihren Vortrag am 10. April 2015 in Berlin gehalten. Eine sehr markante Position, und zwar eine, die im politischen Raum von TTIP-Befürwortern als Kampagne bezeichnet wird. Morgen Abend könnt ihr im Hörsaal erfahren, wieso das Handelsabkommen durchaus wortmächtige Fürsprecher hat.
Es ist eben nicht so, dass wir mit TTIP die Gesetzgebungstätigkeit, die Regulierung komplett einstellen würden, ganz im Gegenteil.
Es gibt viele berechtigte Sorgen von der Bevölkerung über das, was da gerade verhandelt wird. Wir wollen halt kein Klonfleisch haben, wir wollen halt keine genmanipulierten Lebensmittel haben.
Das ist das Schöne an der Demokratie. Sie sehen hier zwei wirklich unterschiedliche Positionen. Herr Engsfeld sagt, die Dinge fallen dem Wettbewerb anheim. Das ist jetzt für einen Liberalen nicht so eine Schreckensvision.
Das wäre gut für Deutschland, das wäre auch gut für den Verbraucher in den Vereinigten Staaten.
Es konnte mir bisher noch keiner erklären, warum wir Schiedsgerichtsverfahren zwischen G7-Staaten brauchen.
Von der US-Seite aus ist das für uns sehr wichtig, weil wir mit 28 verschiedenen EU-Mitgliedern verhandeln.
So können wir die Standards anheben weltweit, anstatt wie oft behauptet wird, dass sie abgesenkt werden.
Das kann nicht sein.
Quatsch!
So viel ist klar. Morgen Abend wird's kontrovers bei uns. Denn wir senden dann eine Diskussion der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Am 18. März 2015 hatte die Stiftung zu einer Diskussion nach Bonn geladen. Gekommen waren der Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Düsseldorf, Steven Hubler, das grüne Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags Stefan Engstfeld und der FDP-Politiker und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff. TTIP, Monster, Megachance oder einfach nützlich, war die Diskussion überschrieben. Wir hören uns also hoffentlich morgen wieder. Katja Weber wünscht euch jetzt einen schönen Samstagabend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.